Ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Musik im Gespräch am 1. Mai. Wir wollen uns einem ganz besonders aparten, ganz besonders aufregenden Bereich des Singens der Oper widmen, dem Bel Canto. Und zwar dem Begriff in seiner doch erweiterten Form, also eben nicht nur das klassische Set der Opern von Donizetti und Co., sondern wir wollen uns der Haltung Bel Canto, der Technik Bel Canto hier widmen im Gespräch mit Eckhard Witschig. Er ist Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.
Schönen guten Tag.
Am Mikrofon begrüßen Sie
Elisabeth Hahn
und Holger Hettinger von Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir beginnen mit Gioacchino Rossini und da sind wir schon in diesem inneren Kreis, in diesem inneren Nukleus des Gesangsreiches Bel Canto. La Cenerentola, das Finale, vielleicht ein wenig anders, als Sie das jetzt vielleicht erwarten würden, denn wer jetzt sich zu vokalen Höhenflügen aufschwingt, das ist kein Sopran, sondern ein Mezzo, Giulietta Simeonato, eine Sängerin, die wir hier hören in einer Live-Aufnahme vom Holland Festival aus den 1960er Jahren, das Finale der Cenerentola.
Thank you.
Finale der Cenerentola von Gioachino Rossini hier in einer historischen Aufnahme mit dem Mezzosopran Giulietta Simeonato. Ja, warum klingt das so, wie es klingt? Antwort: Es gibt keinen offiziellen Mitschnitt davon. Es war eine Konzertante-Aufführung beim Holland Festival in Amsterdam. Und das Einzige, was von dieser wirklich historischen, von dieser legendären Aufführung erhalten geblieben ist, das sind Fragmente eines privat angefertigten Mitschnitts. Deswegen ist die Klangqualität hier jetzt doch nicht unbedingt das, was man als puren Belcanto-Genuss bezeichnen würde. Aber der Gesang. Und da sind wir natürlich auch schon mitten im Thema. Das ist eine zentrale Frage. Was ist Belcanto? Sind es wirklich nur dieser kleine Korpus von Opern der üblichen Verdächtigen, von Donizetti, von Rossini? Oder kann man diesen Begriff viel, viel weiter fassen? Das ist unsere Blickrichtung heute auf die Herausforderung Belcanto. Herr Witschig, was an dieser Aufnahme war Belcanto?
Naja, der Begriff Belcanto wird ja meistens lediglich mit dem Begriff Schöngesang übersetzt. Gerade in Deutschland, wo wir noch sehr durch die Wagner-Rezeption ein bisschen vernebelt sind, und wird dann gänzlich missverstanden als ausschließlich wohlklingende Legato-Linie. Aber es ist sehr viel mehr. Die einfache Legato-Linie ist ja nur die Grundlage des klassischen Belcanto-Gesangs. Die ist die Basis, auf der alles aufbauen muss. Aber Belcanto, wirklicher Belcanto, entsteht erst dann, wenn der Sänger dieser einfachen Legato-Linie alle jene Ausdrucksmittel hinzufügt, die er oder sie dann für geeignet hält, eben die Melodie farbig und besonders beseelt zu machen, ihr diesen Ausdruck zu verleihen, den die Worte oder aber die dramatische Situation verlangen. Also den Belcanto möchte ich so definieren: ein sängerisches Cantabile mit dem Ziel eines beseelten Opernausdrucks.
Also jetzt nicht unbedingt ein Repertoire-Kanon, sondern ja, Haltung, kann man das so sagen?
Ich glaube, die innere Haltung ist doch das Entscheidende. Natürlich wird der Begriff Belcanto auch für das Kernrepertoire zwischen Donizetti, Bellini, Rossini und dem früheren und mittleren Verdi verwendet. Aber es ist noch wesentlich mehr als das. Es ist eigentlich eine innere Einstellung zum Musizieren.
Aber wie grenzt sich der Belcanto dann wirklich ab, weil eigentlich verwendet er ja Stilmittel der Barockzeit. Kulturhistorisch ist aber eigentlich eingebettet in der Zeit der Romantik. Wo hört Belcanto auf, schon allein historisch?
Ja, der Belcanto ist wirklich entstanden in der Zeit, in der das Publikum primär wegen großer Sängerpersönlichkeiten in die Oper ging. Und dabei konnte es einfach gar nicht spektakulär und artifiziell genug zugehen. Die Wurzeln des Belcanto liegen ganz klar im Barock. Dort entwickelt sich diese hochspezialisierte, überfeinerte Formelsprache mit so einem ganzen Arsenal an rhythmischen, dynamischen Mustern, Schattierungen, an Nuancen der Stimmgebung, an Phrasierungs- und Ausziehungsideen. Alles mit dem Ziel, dem Ausdruck eine Steigerung hinzuzufügen. Also es war gleichzeitig ausdrucksvoll und dennoch künstlich. Diese reiche Tradition hielt sich in Italien bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Die traf aber dann in der Blütezeit des Belcanto, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, auf die italienische Romantik. Und dieses romantische Melodramma, das endet von der Story her ganz oft mit dem Tod oder dem Wahnsinn der Hauptfiguren, während das Barocktheater ja fast Stereotyp dieses Lieto Fine, das Happy End, kannte. Also, wir haben nach hinten die Abgrenzung zum Barock durch diese typisch romantischen negativen Elemente. Tod, Wahnsinn, Verzweiflung.
Jetzt kann man aber auch sehen, dass es etliche Rollenanlagen gibt, die diese negativen Momente natürlich beinhalten, aber gleichzeitig, und das sind ja eigentlich so die Sternstunden des Belcanto, diese Blitze des Beseelten, des Innigen, des auch Miteinanders nochmal regelrecht fast schon exhibitionistisch ausstellen.
Naja, das Belcanto ist entstanden in einer Zeit, in der das Publikum ja primär wegen der großen Sängerinnen- und Sängerpersönlichkeiten in die Oper ging. Und dabei konnte es gar nicht spektakulär und artifiziell genug zugehen. Aus dem Grunde sind diese Belcanto-Opern überhaupt nicht als fertige, abgeschlossene Kunstwerke zu betrachten. Das sind vielmehr unvollständige Vorlagen oder so eher Gerüste. Die wurden von den Ausführenden immer wieder neu und jedes Mal anders realisiert. In heutigen Begriffen würde man vielleicht sagen, jeder Opernstoff, jede Opernaufführung war dann eine eigene Coverversion, in der jede Solistin ihre unverwechselbare Farbe reingebracht hat. Man singt also im Belcanto paradoxerweise nicht, was in den Noten steht. Man legt sich das zurecht, man macht es sich passend, man kaschiert Schwächen und betont Stärken und formt das immer sehr, sehr persönlich aus. Es wäre also lächerlich und kontraproduktiv gewesen, das alles aufzuschreiben und vorzuschreiben. Die Opern, die uns überliefert sind, sind nur die Vorlagen für die spontane Realisation aus dem Moment heraus.
Also ist Belcanto nicht unbedingt nur ein Repertoire, ein eingegrenztes Repertoire, sondern auch vielmehr ein Handwerk, eine Technik, die man erlernen kann?
Um diese Formeln und diese Kodizes zu lernen, braucht es natürlich viel Arbeit. Aber diese Praxis der Rossini-Bellini-Verdi-Zeit, die gibt es eben nicht nur in der damaligen Zeit, auf das damalige eng umgrenzte Repertoire bezogen, sondern als Idee wirkt sie weitaus länger bis heute. Die Idee des spontanen Musizierens aus dem Moment heraus. Und das ist was ganz Entscheidendes.
Kriegt man, glaube ich, relativ sehr gut illustriert, wenn man sich das anhört, wenn sich zwei Menschen quasi aufeinander einlassen und hier eine Reaktion stattfindet. Eine legendäre Aufnahme der Norma mit Joanne Sutherland und Marilyn Horn. Das kann man sich auch im Internet anschauen. Da gibt es auch als sehr, sehr weit verkaufte DVD, damals noch VHS-Kassette. Sollte man sich nicht anschauen, weil das, also Sutherland und Horn, da stehen irgendwie zwei Parkuhren auf der Bühne, ganz furchtbar gemacht. Aber das klangliche Ergebnis, der Schmelz, das Aufeinanderreagieren, diese feine Agogik, dieses Hinwenden, Zuwenden, das umeinander herumsingen, das gelingt hier ganz, ganz exemplarisch. Ich glaube, Herr Witschig, das könnte eine sehr schöne Illustration Ihrer These sein. Wir hören eine Episode aus der Norma, Miro o Norma, Joanne Sutherland und Marilyn Horn. Zwei legendäre Interpretinnen, zwei große Vertreterinnen des Bel Canto, Joan Sutherland und Marilyn Horn, hier in der Norma von Vincenzo Bellini, Mira o Norma. Eckhard Witschig, aus Ihrer dirigentischen Perspektive, was ist das Besondere an diesem musikalisch-sängerischen Miteinander dieser beiden großen Diven?
Ja, Miteinander ist das Stichwort. In der Oper geht sowieso nichts ohne dieses Miteinander. Aber hier haben wir gleich zwei Alpha-Löwinnen auf der Bühne, die eigentlich gewöhnt sind, jede für sich das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Jetzt müssen die aber beide miteinander. Und das gelang in dieser Aufnahme, finde ich, ganz ausgezeichnet, weil sie bis zum Ein- und Ausschwingvorgang der Stimme die ganzen Linien synchronisiert haben. Sie müssen sich also aufeinander einlassen als Solistinnen. Und Dirigent und Orchester natürlich genauso. Man muss da gegenseitig zum Handschuh des anderen werden.
Lassen Sie uns einfach mal schauen, welche Facetten, welche Aspekte, welche unterschiedlichen Spielarten und Deutungsvarianten der Gattung Bel Canto es denn da so gibt. Und da haben wir uns einige Stationen vorgenommen. Wir beginnen mit Anna Moffo. Keiner runzelt die Stirn, könnte aber durchaus sein, denn Anna Moffo, eine Gesangskünstlerin, die sich in den 60er Jahren nicht nur sängerisch hervorgetan hat, sondern es sehr, sehr gut verstanden hat, sich als Star, als glamouröses Wesen des damals aufstrebenden Boulevard zu inszenieren. Also würde mal behaupten, es gibt mehr Fotos von Anna Moffo, wo sie sich im Cabrio räkelt, als irgendwelche Bühnenaufnahmen. Kann sein, dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber gerade dieser glamouröse Aspekt, der überlagert oft so ein bisschen die Sängerpersönlichkeit von Anna Moffo. Wir hören sie hier in einer vielleicht fürs Bel Canto-Repertoire unüblichen Rolle, nämlich in Giacomo Meyerbeers Dinorah und hier eine Episode daraus, Ombre Légère, eine Aufnahme aus Rom mit dem Orchester der dortigen Oper unter Leitung von Tullio Serafin. Das ist dann doch schon eine ziemliche Koloraturen-Achterbahn, die man da ziemlich sicher auf den Schienen halten muss. Und Anna Moffo macht das ziemlich souverän. Eine Episode aus Dinora von Giacomo Meyerbeer, Ombre Légère, Anna Moffo, Sopran. Ja, Elisabeth Hahn, Eckhard Witschig, jetzt haben wir relativ viel über Haltungen gesprochen, über Entwicklungslinien, über die Frage, was ist Belcanto, aus welchem Affektgehalt speist sich das und was macht so eine Interpretin einen Interpreten so besonders? Und ich denke, mit diesen Stationen Giulietta Simeonato, ein ganz wunderbarer Mezzo zu Beginn, dann die Granden Joanne Sutherland, Marilyn Horne oder jetzt hier Anna Moffo, die nähern sich natürlich mit einer technischen Brillanz und einer Vokal darstellerischen Versiertheit diesem Thema, dass es einem wirklich schwindlig macht. Aber eigentlich, wenn man mal ganz nüchtern und trocken drauf guckt, eigentlich haben die aber auch alle ganz, ganz, ganz tolle Stimmen, oder?
Ja, und vor allem auch wiedererkennbare, ne, individuelle Stimmen. Das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig.
Das haben wir ganz besonders vielleicht bei Marilyn Horne gehört, die ja so eine etwas schräge Stimme hat. Aber wir sind da, glaube ich, sofort beim Thema. Die Leute sind in der Belcanto-Zeit ja wegen der Sängerpersönlichkeiten in die Oper gerannt. Nicht wegen des Dirigenten, nicht wegen der Regie. Die wollten Persönlichkeiten auf der Bühne sehen. Und um jetzt wieder zu Anna Moffo zu kommen, die wird oft so heute als Glamour-Girl stilisiert, aber wir vergessen diese unglaubliche Technikbeherrschung, die sie gehabt hat. Sie hat also mehrere Jahre dann an der Met gesungen. Muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein und das spürt man auch in ihren Aufnahmen.
Gerade diese Ombre Légère, diese vokale Achterbahnfahrt, das dann doch noch so beherrscht zu machen. Ich denke mir dann auch oft, wenn man es so hört, da könnte sie noch 10% mehr geben, um es dann noch brillanter, glänzender, vielleicht auch virtuoser zu machen. Aber sie tut es nicht. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Aspekt, der eine wirklich große Sängerin auszeichnet.
Aber es kommt ja noch was dazu. Sie lässt dieses Potenzial erahnen und das weckt in mir als Publikum den Wunsch, vielleicht in die nächste Vorstellung reinzugehen. Vielleicht macht es die nächste Vorstellung noch spektakulärer, noch einen Tacken besser.
Dieses Potenzial lag ja auch bei Luciano Pavarotti am Anfang seiner Karriere, als er noch der lyrische, leichte Tenor war, wo man aber auch schon erahnen konnte, was da für eine Stimme, für eine individuelle Stimme auch dahinter steckt. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören in die Arie aus Vincenzo Bellinis I Capuletti e i Montecchi, Esse batta a questo acciaro. Wir hören hier eine Aufnahme mit einem jungen Pavarotti.
Von 1966.
66,
beim
richtig.
Festival.
Und da hört man auch diese ganz individuelle, honigsüße, schmelzige Stimme. Das ist, was ihn auch besonders auszeichnet.
È servata questa cioro del tuo sangue, del tuo sangue la vendetta. L'ho giurato per Giulietta, tutta Italia ce lo sa. dell'amante. Il consorte adempirò.
Luciano Pavarotti mit einer wirklich wunderbaren, schmelzigen Stimme. Gerade der Schluss, ja, dieses Herauszögern der letzten Kadenz, das braucht ja auch sehr viel Willenskraft eigentlich vom Solisten, sich da auch gegen das Orchester durchzusetzen.
Ja, man muss schon was anbieten. Beim Pavarotti ist schon in jungen Jahren einfach dieses sensationelle Timbre mit dem sofortigen Wiedererkennungswert ganz klasse. Und bei diesem Timbre vergisst man dann einfach alles. Umgekehrt muss aber der Sänger natürlich auch seine Linie so klar führen, dass es einfach für das Orchester überzeugend ist, ihm da nachfolgen zu können. Und beides hat der Pavarotti einfach schon in jungen Jahren ganz klasse gemacht.
Vor allen Dingen auch diese Varianz, die er da hat, ne? Was er da an individuellen Färbungen macht, was er dann nochmal mit Agogik geradezu dreidimensional auffächert. Also das ist wie so eine Matrix, die da irgendwie stattfindet. Wie erleben Sie das im Graben? Wie erleben Sie das als Dirigent? Erfasst man das so in Echtzeit, was dann da vorne oder über einem vielmehr gerade in aller Detailschärfe funktioniert? Weil das ist ja so die vornehme Aufgabe, das Orchester dann so anzupassen, dass dann doch eine musikalische Einheit draus wird. Und wenn man da jemanden hat, der da mehr oder weniger jeden Ton anders timbriert, der mit einer Agogik unterwegs ist, wo man dann auch denkt, Junge, zählen, wie organisiert sich sowas?
Als Dirigent laufen in dem Moment ja eigentlich drei Filme gleichzeitig im Kopf ab. Einmal die Musik, die in der Partitur oder in der Vorlage als Gerüst aufnotiert ist. Dann das, was man in den Proben miteinander abgesprochen hat. Aber als drittes und wichtiges der Live-Effekt, der dann in dem Moment entsteht. Und wenn ein richtig guter Sängerdarsteller richtig im Flow ist, dann vergessen die auch schon mal ganz gerne, was man in den Proben miteinander abgesprochen hat. Und das ist ja auch gut und richtig so. Die sollen ja in dem Moment da drin sein. Und dann muss ich blitzschnell mit dem ganzen Orchester reagieren, um den Sänger da abzuholen, wo er jetzt gerade auf seinen Höhenflügen ist.
Gerade Pavarotti ist ja jemand, der auch im Laufe seiner Karriere eine gewaltige Entwicklung gemacht hat. Gerade so dieser Leumund, den man so aus seinen späteren Jahren so kennt, dicker Mann steht im Stadion und singt, ist ja letztlich auch einer Karriere geschuldet, die sehr viele Windungen und Wandlungen unternommen hat. Ein Künstler, bei dem es also fast schon erschreckend linear war, weil der immer so eigentlich nur er selbst war, war Fritz Wunderlich, der große Tenor aus Kusel, der große Tenor aus der Pfalz, der auch wahnsinnig viel gesungen hat und der jetzt hier mal in Form eines Experiments ja diese Belcanto-Meriten auch in Bereiche hineintreibt, wo man sie eigentlich gar nicht erwarten würde. Zum Beispiel Barockoper. Georg Friedrich Händel, Xerxes, hier in einer auf Deutsch gesungenen Version, also in den 60er Jahren, als das entstanden ist, hat man das noch gemacht. Heute wäre das sehr, sehr anrüchig und sehr, sehr übel beleumundet. Aber allein die Art und Weise, diese volksliedhaft, heitere, unkomplizierte Art und Weise, mit der diese Melodie nimmt und man so das Gefühl hat, also man muss es mehrfach hören und man hat an jeder Stelle, bei jeder Note das Gefühl, das geht nur so. Das geht genau so. Es ist alles ganz richtig. Es gibt keine Variante. Und das ist, glaube ich, so dieses Zwingende. Und gleichzeitig habe ich nie das Gefühl, da forciert irgendjemand oder da ist jetzt irgendwie eine ausgeklügelte Geschichte oder jemand, der setzt sich dahin, der sagt, da mache ich bei der Note das und bei der Note jenes. So dieser natürlich fließende, sich ganz organisch entwickelnde Flow und das mit dieser betörend schönen Stimme. Also ich habe da immer einen Kloß im Hals, wenn ich es höre. Und ich denke, wir werden uns der Sache einfach mal nähern. Eine Episode aus dem zweiten Akt, bald hoffend, bald verzagend. Fritz Wunderlich.
Bald hoffend, bald verzagend, so schwebt das Herz in Pein. Wann endlich lacht ihm Liebe, wann endlich wird sie mein. Wann endlich wird sie mein. bald verzagend. So schwebt, so schwebt das Herz in Pein. Wann endlich lacht ihm Liebe, wann endlich lacht ihm Liebe, wann endlich wird sie mein, wann endlich mein, endlich mein, wann endlich, endlich lacht ihm endlich Liebe, wann endlich wird sie mein.
Also wenn man jetzt gar nicht wüsste, was das jetzt war und sich ganz unbefangen naiv der Sache nähert, dann müsste man, glaube ich, fragen, wieso war da jetzt bei diesem Hugo-Wolf-Lied ein Cembalo dabei? Aber das war eigentlich so der Klassiker, Barockoper, ja, Georg Friedrich Händel, Xerxes, gesungen von Fritz Wunderlich, aber eigentlich so mit dem vollständig ausgestatteten Besteckkasten des Bel Canto. Da war ja eigentlich alles, ne?
Also ich freue mich so, dass wir den Fritz Wunderlich mit drin haben. Natürlich ist das eine ganz andere Musikästhetik. Die authentisch historisch informierte Aufführungspraxis war noch nicht erfunden. Es gab keine Appoggiaturen. In der Da Capo-Arie wird der A-Teil nicht ausgeziert bei der Wiederholung. Alles geschenkt für diese Stimme. Der Fritz Wunderlich hatte einfach so eine perfekte Stimmtechnik, dass er im deutschen Repertoire, in der deutschen Sprache, deutsches Bel Canto gesungen hat. Er hatte einfach diese Fähigkeit, die Töne miteinander zu verbinden. Und er hatte die unglaublichen stimmlichen Mittel, dasselbe Repertoire an Stilmitteln anzuwenden, wie ein Bel Canto-Sänger. Die Fähigkeit, die Töne abzutönen, verschiedene Schattierungen zu nehmen und vor allen Dingen dieselbe Kultur in den langen Phrasen, eigentlich wie ein Pavarotti, nur mit einem ganz anderen Timbre. Also ich bin sehr dankbar, dass wir den Fritz Wunderlich drin haben, ein ganz großer
Belcanto-Sänger.
Aber auch nochmal so eine Untermauerung dieser These, dass Belcanto eben kein Repertoire-Ausschnitt ist und auch letztlich keine Technik, sondern ja, so eine richtige Gemengelage. Und dann funktioniert es letztlich auch im Bereich der Barockoper eigentlich schon ganz erstaunlich, dass ja gerade Sängerpersönlichkeit, Timbrierung der Stimme, Technik, unbedingter Wille zu diesem klanglichen Ergebnis, also wie stark ihr das vom Klang her denkt, das ist schon sehr, sehr beachtlich und eigentlich auch eine Sternstunde, auch wenn es jetzt nicht Belcanto-Purismus ist.
Apropos Sternstunde, ich denke, wir haben jetzt schon gute Beispiele gehört von Sängerpersönlichkeiten. Wer aber beim Belcanto gar nicht fehlen darf, ist die Callas, die ja nicht unbedingt die klassisch schöne Stimme hat. Sie hat ja auch durchaus etwas Raues und Kehliges in ihrer Stimme. Aber was sie wirklich unfassbar gut macht, ist dieses beseelt Singen und auch ja innerhalb weniger Takte sofort so ein Psychogramm der ganzen Rolle, die sie singt, eigentlich zu entwerfen. Ich denke, auch das ist Belcanto. Hören wir doch mal die Arie mit Maria Callas, La Mamma Morta, aus der Oper Andrea Chenier von Umberto Giordano. Es dirigiert Tullio Serafin, das Philharmonia Orchestra.
Thank you.
Ja, ganz schön grelle Schlaglichter, fast schon expressionistisch, mit welcher Energie Umberto Giordano hier die Orchesterblitze setzt und mit der er die Stimme expressionistisch führt, regelrecht. Ja, also das ist ganz klassisch dramatisches Repertoire, aber Maria Callas findet große Abschnitte, in denen das purster, reinster, schönster, beglückendster Belcanto ist. André Chénier, La Mamma Morta hier mit Maria Callas. Eigentlich schon ein sehr schöner Beleg, wo das, was eigentlich Anti-Belcanto ist, dann doch mit Stilmitteln arbeitet oder zumindest mal die Anlage bietet, um mit den Möglichkeiten des Belcanto hier ganz innige, intensive und auch dramaturgisch stimmige Momente zu schaffen.
Ja, was sich bis heute auf diesen Aufnahmen vermittelt, ist, dass Belcanto in erster Linie eine Live-Kunst ist. Und dieser Live-Charakter, der vermittelt sich auch noch auf diesen alten Aufnahmen. Die Callas war auf der Bühne und im Privatleben einfach eine dramatische Persönlichkeit. Und die konnte einfach blitzschnell aufdrehen. Das hört man hier auch. Im letzten Teil, da springt die einen ja fast an wie so ein schnell hochdrehender Elektromotor und nimmt das ganze Orchester mit. Aber davor zeigt sie einfach eine exzellente Stimmkultur, eine Beherrschung des zartesten Lyrismus, wie dann der großen dramatischen Geste. Aber was mich jedes Mal fasziniert, es ist alles blitzsauber technisch gesungen. Das ist schon eine unglaubliche Stimmkultur.
Aber schon immer im Grenzbereich. Ne? Also so diese ersten Ausbrüche, wo man dann auch denkt, oder? Es ist zwar alles noch da, aber es ist schon mutig.
Die geht dann die Grenzen und elektrisiert dadurch Mitwirkende und das Publikum.
Spürt man das als Dirigent? Spüren das die Musiker im Graben, wenn da oben jemand ist, der wirklich so auf 100.000 Volt agiert?
Wenn das richtig klasse ist, dann spürt man es einfach deswegen, weil man kaum noch etwas zu vermitteln muss. Dann ist diese geballte Energie wie so ein Nukleus etwas, was wirklich alle mitreißt. Dann sind alle im Flow, einschließlich des Publikums. Und der Applaus, der dann später so in Deutschland immer so verpönt ist, ist eigentlich nur der Wunsch des Publikums, etwas dazu beizutragen, etwas mitzugestalten am Ende, dann in Applaus auszubrechen. Solche Persönlichkeiten, die reißen alle mit.
Gerade die Persönlichkeit Callas, es ist, als wir hier uns an die Konzeption dieser Sendung gemacht haben, war das ja in der Tat ein großes Thema. Wie schafft man das in irgendeiner Weise, diese großartige Sängerin so zu positionieren, dass nicht alles irgendwie blass oder anders oder irgendwie fragmentiert wird neben so jemandem? Jetzt ist nun gerade Chénier, Umberto Giordano, nicht unbedingt das typischste Repertoire für die Callas, allerdings auch ein sehr schöner Beleg dafür, dass gerade diese Persönlichkeit, dass auch diese darunter liegenden Strukturen, dass aber auch solche Kategorien wie Energie, und jetzt nicht nur stimmlich gesehen, sondern generell so eine Art Rollenenergie, die man so in sich ansammelt, natürlich auch ganz gewaltig dazu beitragen können, dass man so eine Rolle unglaublich nach vorne bringt, damit man sie mit Leben, mit Kontur, mit Dreidimensionalität formt. Wie viel Schauspieler, Schauspielerin muss man sein, um Belcanto zu können?
Ich glaube, man muss schon hochprofessionell agieren. Das ist eine Frage, die Sie eigentlich den Sängerkollegen stellen müssen. Aber es ist ja genau so, wie als Dirigent, wie als Orchestermusiker. Man muss in der Lage sein, einfach diese Leistung abzurufen, auch unter widrigsten Umständen. Und man ist ja nicht Cenerentola oder man ist nicht Dinora. Man spielt sie in diesem Moment. Man muss sich da einfach hineinsteigern.
Dann hat man gerade beim Giordano, beim Andrea Chénier sehr schön gehört, da sind so die Welten zwar nicht einträchtig, aber doch auf dramaturgisch sich sehr ergänzende Weise nah und greifen ineinander. Ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, weil da sind ja schon diese dramatischen Akzente, gleichzeitig beglückendste Belcanto-Seligkeit. Ist Dramatik denn natürlich Feind des Belcanto?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment, um auf eine andere Abgrenzung einzugehen. Wir haben einerseits Belcanto vom Barock abgegrenzt, rückwärts. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, Belcanto auf die andere Seite, vorwärts, zum Verismo abzugrenzen. Denn gegenüber dem Verismo hebt sich der Belcanto-Stil ganz deutlich ab. Der Verismo ist einfach von der Definition auch schon ungeschminkter Realismus. Sein Ziel ist eine wirklich schnörkellose Darstellung des Ganzen. Oft eine ungeschminkte, klare Ansage, eine große, fast Brutalität. Der Verismo präsentiert oft in krasser Deutlichkeit so niedere Leidenschaften des Menschen. Das reine Leben, wie es wirklich ungeschminkt ist. Aber die typischen Belcanto-Figuren, das sind sensible, überfeinerte Figuren. Und das muss natürlich auch über die Gesangstechnik miteinander vermittelt werden. Vielleicht kann man das am ehesten am Übergang vom mittleren und späten Verdi zu Puccini verdeutlichen. Verdi hat sein ganzes Leben darauf bestanden, dass alles, was er geschrieben hat, dass es wirklich gesungen wird. Er sagt in einer Briefstelle einmal ganz wörtlich, das ist genauso klar wie, dass man bei der Traviata niemals husten darf. Er wollte das nicht, dass in der Endszene der Traviata gehustet wird. Am Ende dieser Oper stirbt eine Protagonistin an Tuberkulose und Kennzeichen ist dieser quälende, zwanghafte Bluthusten. In Puccinis Meisterwerk La Bohème haben wir im Prinzip genau dieselbe Todesursache. Dort stirbt die Protagonistin genauso qualvoll, aber er schreibt dauernd in die Partitur rein, Tosse, sie soll dort husten. Das ist eben dann klarer Verismo. Im Belcanto muss alles mit den Mitteln der disziplinierten, kultivierten Stimme erzeugt werden. Und diese Grenzen, die dürfen Sänger, darf auch ein Dirigent, niemals überschreiten.
Musik im Gespräch zum Thema Herausforderung Belcanto. Ja, in dieser Stunde mit einer, ja, eigentlich schon der großen Hafenrundfahrt, wenn man so will, in das weite Reich der Interpretinnen und Interpreten. Wir wollen einige Themen, die wir hier angetippt haben, in dieser Stunde, in der kommenden Stunde von Musik im Gespräch vertiefen. Wir werden einen Interpretationsvergleich hören, die berühmte Wahnsinnsszene von Donizetti in zwei ganz unterschiedlichen Spielarten. Und wenn man schon mal einen versierten Dirigenten hier im Studio hat, über die Abstimmung von Gesang und Orchester zu dirigieren. Hier im Studio sind Eckhard Witschig, Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Franz Liszt zu Weimar und Elisabeth Hahn und Holger Hettinger von Deutschlandfunk Kultur.